So, guten Morgen. Ich weiß, dass ihr schon angefangen habt letzte Woche mit der Schöpfung. Stimmt das so?
Ja.
Okay, gut. Die meisten nicken. Okay, dann ich setze fort. Ich möchte gerne den Text, das ist schon eine etwas längere Bibelstelle und wir werden mehr davon heute lesen. Das heißt, wir lesen jede Menge aus der Bibel oder einiges aus der Heiligen Schrift. Und ich möchte dann mit dem Predigttext auch anfangen. Der befindet sich in dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 3 bis 25, die Schöpfung. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern auf den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, dass die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, der Samen hervorbringen, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kräuter, die Samen, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die große See ungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf die Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles kriechende Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. So, ein längerer Text aus der Schöpfungsgeschichte. Danach geht es um den Menschen und um den siebten Tag davor, der Anfang, die ersten zwei Verse, die haben in sich, auch diese Texte hatten sich. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Wege, über so einen Text zu predigen. Man kann selbstverständlich über das Licht predigen. Licht spielt hier große Rolle. Man kann sagen, Gott ist Licht. Man kann sagen, Jesus Christus ist Licht, der Sohn Gottes ist Licht. Das wäre der eine Weg. Der andere Weg wäre, über die Erhaltung der Erde zu sprechen. Denn die Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung ist eine andere. Denn wir sind tatsächlich die Schöpfer. Wir sind als Schöpfer erschaffen worden. Wir, die Menschen, sind etwas anders als die anderen Tiere. Darüber werdet ihr in der nächsten Predigt hören. Das ist nicht mein Ziel, aber in diese Ähnlichkeit können wir als Schöpfer tätig sein. Das heißt, jeder Mensch ist befähigt, Schöpfer zu sein, in gewisse Ähnlichkeit an Gott. Zuerst ist das da der Gedanke, das Wort, die Idee und dann entsteht etwas. Zuerst hier und dann entsteht es in der Realität. Man kann alles, an alles denken, man kann alles erdenken, nicht alles kann dann wahr werden. Das ist eine Begrenzung der Menschheit. Aber der Mensch erschafft zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, die Uhr. Und dann ist die Beziehung zwischen dem Menschen und der Uhr, zwischen dem Schöpfer, dem Uhrmacher und der Uhr eine andere wie bei Gott. Denn hier sehen wir, und nicht nur hier, sondern generell in der Heiligen Schrift sehen wir die Erhaltung der Schöpfung. Denn die Uhr braucht den Schöpfer so gesehen nicht. Ich habe jetzt eine Uhr, die von sich aus funktioniert, die hat, bekommt halt die Energie von der Sonne. Das heißt, diese Uhr braucht den Schöpfer nicht. Auch ein Stuhl braucht den Schöpfer nicht für die Erhaltung des Stuhles. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Allmächtigen. Und darüber kann man auch ja sprechen, wenn wir über die Schöpfung reden. Der Sohn, das Licht, die Schöpfung, die Erhaltung, all das sind mögliche Wege. Ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wie möchte ich Vanya predigen? Möchte ich den Text detaillierter betrachten, im Sinne, okay, ist hier Wissenschaft verborgen? Ist ein Tag vor der Erschaffung des Lichtquellen, ja oder nein? Was ist hier das Prinzip Evolution, Kreation oder Evolution, die durch den Schöpfer stattgefunden hat? Und sehr viele Themen könnte man ansprechen. In einer Predigt habe ich mir gedacht, nee, das wäre ja zu viel. Man wäre zu breit, um in die Tiefe zu gehen. Und ich habe einen anderen Weg gewählt. Wir werden ein paar Bibelstellen lesen, die genau diesen Text ansprechen. Nicht diesen Text an sich, sondern die Reaktionen auf die Schöpfung. Denn das, was wir hier gesehen haben, ist ein Teil eines Bildes aus dem Kapitel 1 und 2, die Schöpfungsgeschichte. Mit großen Strichen wird ein Bild gemalt. Manche sehen hier die feinen Details und Unterschiede, wie dieses Bild zu verstehen ist. Aber an sich, was wir hier begegnen, ist der eigentliche Schöpfer. Und ich möchte ein paar Stellen lesen, die auf die Schöpfung reagieren. Was bringt sie, diese Begegnung mit dem Schöpfer und mit seiner Schöpfung? Reaktion auf die Schöpfung. Ich möchte gerne mit einem Psalm anfangen und ich lese einen Vers nach dem anderen, um zu sehen, welche Reaktionen verlangt die Schöpfung von demjenigen, der die Schöpfung begegnet. Wir haben ein paar Gedanken schon gehört von Thomas aus Römerbrief. Die Begegnung mit der Schöpfung führt dazu, Schöpfer zu erkennen. Auch Resultat einer Begegnung, eine Reaktion auf die Schöpfung. Ich möchte mit dem Psalm 104 anfangen. Das ist ein etwas längerer Psalm. Ich lese ein Vers nach dem anderen und werde dann auch auslegen. Hier ist eine etwas längere Geschichte der Begegnung, der Reaktion auf die Schöpfung. Und einiges erkennen wir aus diesem Psalm, aber auch ja aus vielen anderen Psalmen, die über die Schöpfung sprechen. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestätenpracht bist du bekleidet. Und wir merken, dass ein Grundton in den Psalmen auch hier vorhanden ist, Lob. Die Begegnung mit dem Schöpfer soll den Menschen dazu bewegen, den Schöpfer zu preisen. Preise den Herrn, meine Seele. Das ist so diese übliche Art und Weise des Psalmisten oder der Psalmisten, zu sich zu sprechen für diese Aufforderung. Preise ihn. Du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich eine Zeltdecke. Und hier ist nicht nur die Vergangenheit, und das ist so ein Punkt bei diesem Psalm, es gibt ja mehrere Psalme, die die Schöpfungsgeschichte ansprechen oder über die Schöpfung reden. Dieser Psalm beschreibt gewisse Prozesse, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, in Präsens, wobei, ob es im Hebräischen dann, in dem Bibelhebräischen Präsens gibt, ist eine andere Frage. Aber hier ist das, was wir hier sehen, dem Psalmist möchte so ein Bild zeichnen, dass die Schöpfung und der Schöpfer an sich, der Prozess der Schöpfung, präsent wird und für die Gegenwart wahrgenommen wird. Du, der in Licht sich hüllt wie ein in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich eine Zeltdecke, der seine Obermächte errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Wagen, der einherzieht auf den Flügel des Windes, der Winde zu seinen Booten macht, Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Und hier sehen wir, dass die Schöpfung, dass der Schöpfer so in der Schöpfung drin ist, dass die Schöpfung im Prinzip ihn bekleidet. Die Schöpfung ist dafür da, um den Allmächtigen zu bekleiden. Er ist über die Schöpfung, wird das majestätische Bild hier gezeichnet. Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie. Vor dem Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Und das ist auch ja dieser Ton in den Psalmen. Gott spricht. Das, was Gott bewirkt in der Natur, ist die Bewegung in der Natur. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Kleine Bemerkung, in der heutigen Diskussion Klimawandel, wie passiert es und so weiter und so fort, der menschliche Einfluss zu wird er zu hoch, zu gering eingeschätzt und. Das sind so Themen, die hier ausgeklammert werden. Weil hier ist eine Begegnung mit dem Schöpfer. Und für den Menschen, für den Psalmisten hier, ist der Schöpfer präsent. Er ist derjenige, der leitet und waltet. Du, der Quellen entsendet, Vers 10, in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschenherz stärke. Und eine poetische, wunderbare Sprache wird hier benutzt, um auch die Fürsorge Gottes für die Schöpfung und darunter ist auch der Mensch. Der Mensch ist nicht abseits der Schöpfung, sondern der Mensch ist innerhalb der Schöpfung, mittendrin. Gott kümmert sich um die Schöpfung, für die Tiere macht er sich oder um die Tiere macht er sich Gedanken, aber auch um den Menschen. Und das, was der Mensch bekommt, das ist ja ein wichtiger Punkt, das werden wir gleich hier sehen. Der Mensch muss ja im Prinzip erarbeiten, das, was er hat. Aber gleichzeitig ist hier eine Erkenntnis, dass das, was erarbeitet wurde, das, wovon der Mensch Genuss hat, ist durch die Hand Gottes gegeben. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten. Der Storch Zypressen sind sein Nest. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht in die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung. Die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht. In ihr reden sich alle Tiere des Waldes. Die Jungloren brüllen nach Raub. Sie fordern von Gott ihre Speise. Ja, die Schöpfung, die Natur ist in dem Dialog mit dem Schöpfer. nicht nur dem Mensch an sich, der Mensch an sich stellt selbstverständlich eine Besonderheit in der Schöpfung, aber die ganze Schöpfung ist in einem Dialog, in einem Gespräch, in einer Beziehung mit dem Schöpfer, bewusst oder unbewusst als Schöpfung. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern sich in ihrem Verstecken. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke? Vielleicht Vers 23, dieser Gedanke, der Mensch ist da. Wir erinnern uns, dass der Mensch im Prinzip für die Arbeit an der Schöpfung gedacht war, dass der Mensch die Schöpfung als Verwalter und als Herr bearbeitet und leitet. Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Und hier, was interessant ist, das nennt man Anthropomorphismus im Prinzip ab diesem Tal. Anthropomorphismus ist, wenn Gott ziemlich menschlich beschrieben wird. Und hier wird Gott als ein Schöpfer beschrieben, der sich an der Schöpfung freut und mit ihr so sich leicht berührt, mit ihr spielt. Ungefähr ab hier etwas später werden wir das noch präsenter sehen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Das ist, dieser Vers ist nämlich sogar Teil der Liturgie, jüdischen Liturgie geworden. Hier, dass er Speise gibt zu ihrer Zeit. Es gibt ja bestimmte Zeit und die kennt der Allmächtige. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Ja, diese Beziehung mit der Schöpfung. Gott als Schöpfer verbirgt sich und die Schöpfung erschreckt sich. Du nimmst ihren Lebensatem weg und sie vergehen. Und das ist ja dieser Punkt, diese anders Artigkeit Gottes in der Beziehung mit der Schöpfung. Die Uhr braucht den Uhrmacher nicht, um zu funktionieren. Den Stuhl können die anderen Menschen auch so nutzen, ohne von dem Schöpfer, von dem Handwerker Erlaubnis zu holen. Und hier ist es anders. Wird der Lebensatem weggenommen, ja, diese Erhaltung der Erde, diese Erneuerung, tägliche Erneuerung der Schöpfung, wird es weggenommen, vergeht sie. Die Schöpfung ist weg. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Gott schafft. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Und die Herrlichkeit des Herrn sei ewig, der Herr freue sich seine Werke, der die Erde anschaut und sie bebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Das ist ja dieses Bild. Gott spielt, so wie das früher in den früheren im Vers 26 heißt, ja, dieses Spielen mit der Schöpfung. Und hier, der die Erde anschaut und sie bebt. Gott wird hier präsentiert, klar, sagen, wir sehen Gott nicht, aber die Psalmisten versuchen, etwas zu beschreiben mit menschlichen Ausdrücken und versuchen, den Gott hier darzustellen, als ob er so das Ganze anschaut, spielt damit und hier, er rührt die Berge an und sie rauchen. So leicht er kommt in die Berührung mit seiner Schöpfung. Und singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede oder mein Sinnen, mein Überlegen, kann man das übersetzen, manche Übersetzungen. Ich freue mich in dem Herrn. Und hier könnte man sagen, okay, hier ist ja der Punkt. Sollte der Punkt sein, so gedanklich, Vers 34, würde jeder von uns irgendwie zum Punkt machen. Vers 35 setzt fort. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Ja, Thomas hat schon gesagt, wer mag schon, wenn es über den Zorn Gottes gesprochen wird? Und hier kann man sich auch ja fragen, wie kommt es, dass der Psalmist es so ausdrückt? Wie kommt es, dass der Psalmist hier dann von den Sündern spricht, die verschwinden sollen? Das ist ja diese Begegnung mit dem Schöpfer. Denn aus dieser Begegnung kommt das Interesse für den Schöpfer da zu sein. Im Interesse des Schöpfers zu denken. Und weil es, was ihm nicht gefällt, soll vertilgt werden, soll verschwinden. Das ist die Überlegung. Denn der Psalmist kommt aus dieser Beziehung mit dem Schöpfer. Dass diese Beziehung führt dazu, dass er im Interesse des Schöpfers denkt. Die Gottlosen sollen nicht mehr da sein. Es gibt immer so diese Frage, wie kann das passieren? Wie im Römerbrief, Erkenntnis des Herrn, Erkenntnis des Schöpfers. Aus der Erkenntnis des Schöpfers werden die Gottlosen und die Sünder verschwinden. Psalm 104 malt ein Bild, die Schöpfung in der Gegenwart. Die geschieht permanent. Die Erhaltung ist da. Und dieses Bild führt dazu, dass der Mensch, dass der Psalmist sagt, ich preise den Allmächtigen. Hier haben wir als Reaktion das Staunen, den Lobpreis für den Schöpfer, für sein Werk. Das ist nur ein Psalm. Die Psalme 147 und 148 werde ich jetzt nicht komplett durchlesen. Sie behandeln das Thema ähnlich. Sie sprechen auch die Beschreibung der Natur. Und von der Struktur her ist Psalm 147 und Psalm 148 ziemlich ähnlich. Da wird die Schöpfung, da werden die Tage der Schöpfung beschrieben. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Psalm 147 und Psalm 148. Denn Psalm 147 unterscheidet sich insoweit, dass der Psalm 147 zu dem Lob aufruft, den Allmächtigen zeigt als den treuen Gott. Die Treue Gottes ist da, die ist präsent. Und die Treue Gottes zu dem Volk wird dazu dienen, dass das Volk zusammengeführt wird. Das ist die Ermutigung im Psalm 147. Und Psalm 148 ist da etwas anders. Und da begegnen wir die Schöpfung als personifizierte Halleluja-Bringer, die Gott preisen sollen. Da wird die Schöpfung, die Tage der Schöpfung, die Elemente der Schöpfung werden mit angesprochen und die sollen ein Halleluja aussprechen und die sollen den Lob dem Herrn aussprechen. Das ist dann etwas anderes. Wieder ist hier die Reaktion der Schöpfung da, nicht nur des Menschen, die Schöpfung soll ihn preisen, die Schöpfung soll ihn verkündigen. Wiederum ist hier ein Lobpreis. Ein Erkennen aus dem Erkennen der Natur entsteht ein Lobpreis. Aber das ist nicht alles, was uns die Schrift zeigt, welche Reaktionen möglich sind. Selbstverständlich, Staunen gehört dazu. An sich, es ist ja eine wunderbare Zeit, heute nicht hier zu sein. Ein Teil der Gemeinde ist im Urlaub. Die machen alles richtig. Aus einem simplen Grund, je nachdem, wo der Urlaub gemacht wird, wenn jemand in der Natur gerade sich befindet, bekommt er eine unmittelbare Möglichkeit, den Allmächtigen, den Schöpfer direkt zu sehen, zu erkennen. Das, was wir in der Schöpfungsgeschichte auch lesen. Gott ist der Schöpfer. Wir sind Stadturlauber. Wir sind Stadturlauber. Es gibt Menschen, die besser mit den Städten umgehen können. Es gibt Menschen, die besser dann in die Natur fahren. Es gibt halt Für- und Gegenargumente, so Diskussionen gibt es selbstverständlich. Aber auch ja wir als Stadturlauber und viele andere Stadturlauber, die sagen, okay, in der Stadt können wir den Menschen als Schöpfer begegnen. Ich mag es zum Beispiel, ich weiß nicht, wer alles in Paris gewesen ist oder in Wien. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen die Stadt oder nicht. Ich mag Paris, ist nicht so sauber wie die Wien. Wien ist etwas sauberer. Man geht durch die Stadt und ich mag es zu sehen, wie pompös die Gebäude sind. Drumherum. Ich mache mal eine Abfrage. Wer war schon mal in Paris? In Paris. Oh, die Mehrheit. Wunderbar. Und in Wien? Auch. Okay, so, wunderbar. So, die Mehrheit war schon in diesen zwei wunderbaren Städten. Wien ist ja etwas pompöser. Und man geht durch die Straßen und man braucht sehr oft gar kein Museum, weil die Architektur so pompös ist. Das kann man selbstverständlich auch in Deutschland. Wir waren zwar wegen einer traurigen Angelegenheit am letzten Mittwoch auf eine Beerdigung in München. Und München ist auch nicht besonders klein. Man merkt direkt die Straßen, die Weite der Wege ist da, sind da. Man merkt, okay, man versucht die Städte pompös zu bauen. Und da begegnen wir den Menschen als Schöpfer. Ich male jetzt mal den Menschen als Schöpfer aus, um zu dem eigentlichen Schöpfer zu kommen. Denn in der Natur begegnen wir den Schöpfer. Und da ist etwas, alles etwas größer. Die Berge sind schon mal, wer in den Bergen war, der hat schon gesehen, die sind schon pompöser, von der Größe her, von der Majestät her, pompöser als Stadt. Stadt ist klein, auch ja mit großen Wolkenkratzer, trotzdem klein. Es gibt höhere, größere, wunderbare Berge, die den Schöpfer repräsentieren. Und das ist eine logische Reaktion, die wir durch viele Psalmen sehen, dass der Mensch staut, schweigt und zum Lob aufgerufen wird. Gleichzeitig, der Hiob wollte Gott zur Rechenschaft ziehen. Der wollte mit Gott diskutieren. Hat er auch gemacht. Ich meine, er wollte, er hat es gemacht. Das Buch Hiob möchte ich ja nicht auslegen. Was wir da sehen, wir sehen auch eine Begegnung. Und irgendwann, Kapitel 39, 39, fängt an, Gott über sein Werk zu sprechen, über seine Schöpfung zu reden, um zu zeigen, wie klein ich der Hiob ist, wie klein der Hiob ist im Vergleich zu der Schöpfung. Trotzdem kümmerte sich Gott um Hiob. Trotzdem wollte Gott schauen, wie Hiob auf die schwere Zeiten reagiert. Und Hiob, seine Reaktion, das Schweigen. Er legt seine Hand auf den Mund und nimmt sie später zurück. Er erkennt an, dass er eigentlich nicht mit Gott streiten kann, weil Gott so groß ist. Das heißt, die Begegnung, die Reaktion auf die Schöpfung, auf die wunderbaren großen Taten des Herrn ist unter anderem das Schweigen, Bescheidenheit, Demut. Wenn wir vor großen Wolkenkratzern stehen, dann sehen wir uns klein. Prophet Jesaja im Kapitel 40 beschreibt auch die Schöpfung. Ich sage, ich wiedergebe das mit meinen Worten. Er beschreibt die Schöpfung und die Reiche. Das ist ein Gespräch mit dem Volk Israel. Er beschreibt die Reiche und sagt, das ist wie ein Tropfen vom Eimer. Ein Tropfen. Eimer mit Wasser. Wie groß oder wie viel größer ist das Wasser, was in dem Eimer ist, als dieses Tropfen? Die Relation. Diejenigen von uns, die Urlaub mögen und auch sich da abbilden lassen, kennen das vielleicht oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es jetzt mal ein Reisetipp bzw. ein Tipp für den Urlaub. Es wird empfohlen, wenn die Gebäude abfotografiert werden oder irgendwelche Monumente, dass irgendwas daneben gestellt wird, damit es klar ist, wie groß zum Beispiel ein Monument ist. Hat vielleicht der eine oder andere das ge gehört, solche Tricks für die Fotografie. Und das, was wir bei dem Propheten Jesaja sehen, ist genau diese Art, über Gott zu reden. Ein Vergleich zu zeigen, um die Größe Gottes wahrzunehmen. Und aus dieser Größe Gottes, aus seiner Schöpfung, weil er der Schöpfer ist, sagt der Prophet Jesaja, ist dann die Zuversicht da, dass Gott sich kümmern wird. Auch um die Angelegenheiten der Kleinen, weil er so groß ist und der Schöpfer ist. Nehemia 9, Vers 6. Du, Herr, bist es du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel, der Himmel und all ihr Herr, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig. Und die Reaktion und das Herr des Himmels wird sich vor dir nieder. Das Herr des Himmels wird sich vor dir nieder. Eine Reaktion auf den Schöpfer. Staunen, Bescheidenheit, Demut. Der Mensch begegnet die Größe, die er nicht ertragen kann. Das führt zur Erinnerung, wie groß der Allmächtige ist. Das führt auch dazu, dass es eine Zuversicht entsteht, dass Gott sich um seine Schöpfung und um den Menschen kümmert. Gott möchte als Schöpfer die Schöpfung nicht verlassen. Denn sobald er die Schöpfung verlässt, gibt es die Schöpfung nicht mehr. Viele unterschiedliche Reaktionen und eine davon, die hat mit der Zeit zu tun. Die Zeit. Die Regulierung der Zeit geschieht durch die Sonne und durch die große Leuchte und durch die kleine Leuchte, wenn wir in der Schöpfungsgeschichte bleiben. Und das sind die Zeugen für die Treue Gottes. Wenn wir das Wort Gnade sehen in den Psalmen, diese Gnade wird oft beschrieben als Reaktion auf die Schöpfung, dann die Gnade, das Wort Chesed, heißt auch Güte, eine wohlwollende Ausrichtung. Darum geht es. Und das ist die Treue Gottes. Das ist die Treue Gottes des Schöpfers. Mein Wunsch war für heute gepredigt, dass wir den allmächtigen Schöpfer begegnen. Dass wir unterschiedliche Reaktionen uns anschauen, um für uns einfach in Erinnerung zu rufen, dass es sehr oft nicht darum geht, wie wissenschaftlich wir mit der Schöpfung umgehen. Dass es nicht immer darum geht, ob wir die Schöpfung bis ins Detail verstehen. Dass es nicht um eine akademische, um eine wissenschaftliche Beschäftigung geht. Sondern, dass es wie bei den Psalmisten so oft darum geht, den Größten zu begegnen, denjenigen zu begegnen, der nicht gefasst werden kann, der sich in die Natur kleidet. Und dass wir mit den Psalmisten staunen, dass wir mit den Psalmisten preisen, dass wir mit dem Hiob uns klein fühlen, dass wir demütigt werden. Und dass wir zuversichtlich werden, dass Gott der Schöpfer, weil er sich um seine Natur kümmert, dass er in seine Treue auch uns begegnet. Dass wir auf einen verlässlichen Schöpfer haben, der seine Schöpfung nicht so einfach abgibt. Vor allem diejenigen, die sich zu dem Schöpfer bekennen. Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam ein Gemeinschaftsgebet haben.